angesichts des Todes alle Hoffnung zu verlieren. Die geistige Stimmung in unserer Gesellschaft drängt mächtig in diese Richtung. Ob das ein Ex-Bundeskanzler ist wie Helmut Schmidt, der so in bedächtigem Ton kundgibt, nein, er glaube nicht, dass es nach dem Tod weiterginge. Oder diese zunehmend offensive Truppe der Atheisten. Der amerikanische Schriftsteller David Shields hat ja vor einiger Zeit dieses Buch veröffentlicht, Das Dumme im Leben ist, dass man eines Tages tot ist. Also alles sinnlos. Da bleibt für Hoffnung nicht mehr viel Raum. Und genau in diese Stimmung hinein gehört auch das tragische Zitat, das ich vor einigen Wochen schon mal vorgelesen habe und das unbedingt noch einmal in diesen Ostersonntag hineingehört, von dem sehr begabten Kinderpsychologen Dr. Wolfgang Bergmann, der aus Hannover kommt, an Knochenkrebs erkrankt ist, in einem Hospiz liegt und in einem Interview mit dem Stern neulich sagte: Wir wissen, dass es die Auferstehung des Leibes nicht geben wird. Wir trotten ein Leben lang über Milliarden von Toten, eine unendliche Geschichte der immer wiederkehrenden Endlichkeit. Und dazu kommt dann noch pünktlich zum Osterfest die gefühlt 193. Enthüllungsstory des Spiegel. Haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen an den Kiosken. Die uns wie jedes Jahr weismachen will, der wirkliche Jesus sei eben ein ganz anderer gewesen, als das im Neuen Testament steht. Und diesmal gibt's sogar noch eine DVD gratis dazu, damit es auch die Letzten noch kapieren. Diesmal ist Jesus im Spiegel ein politischer Rambo, der zum Steuerboykott aufruft und mit gewalttätigen Gruppen zusammenarbeitet. Am Ende, können Sie nachlesen, geht die Sache schief. Die Römer bringen den Rebellen Jesus gnadenlos zur Strecke. Hier auf dem Titelblatt sieht er fast aus wie Che Guevara. Aber seine Anhänger geben so schnell nicht auf. Erst nachträglich deuten sie seine schmachvolle Hinrichtung zum Sühnetod um. Und anschließend erfinden sie noch die Story von der Auferstehung, weil das Ganze attraktiver macht. Hätte der Spiegel recht, dann wäre in der Tat das Neue Testament eine der gerissensten Geschichtsfälschungen, die es je gegeben hat. Dieser Artikel ist von Anfang bis Ende unseriös. Es ist eine müde Mischung aus Willkür, Geschichtsklitterung und Fantasie. Ein übler Aufguss aus Halbwahrheiten und Märchenstunde. Aber so mancher Leser, der sich nicht gut auskennt, der wird darin eine weitere Bestätigung finden. Siehste, es gibt eben doch keine Hoffnung gegen den Tod. Haben wir im Spiegel gelesen. Wenn nicht mal Jesus wirklich auferstanden ist, wer soll's dann noch packen? Wer angesichts dieser Front die Hoffnung festhalten will, der hat keinen leichten Stand. Er befindet sich damit aber immerhin in guter Gesellschaft, denn die Jünger der ersten Stunde hatten auch keinen leichten Stand. Denen blies der Wind der Verzweiflung auch scharf ins Gesicht. Die hatten einfach zu viel gesehen, als dass sie noch irgendwelchen Träumereien von Auferstehung hätten nachhängen können. Am Karfreitag, also vorgestern, haben wir an diese brutalen Ereignisse erinnert, wie sie dem gefangenen Jesus die Nägel durch die Hände und die Füße trieben, wie sie den gefolterten Körper öffentlich zur Schau stellten, wie er in der Gluthitze langsam austrocknete und erstickte. Zu dem Zeitpunkt waren ja die meisten Jünger schon längst von der Fahne gegangen. Die waren ja schon gar nicht mehr dabei. Die sahen das schon gar nicht mehr. Nur Johannes und ein paar Getreue hatten es bis dahin noch ausgehalten. Und man kann sagen, wenn sie bis zum Schluss genau hingehört und genau hingesehen hätten, dann hätten sie merken können, schon am Kreuz beginnt eigentlich die Wende. Das hätten sie sehen können. Aber wie sollte man das schaffen? Genau hinsehen, genau hinhören in diesem Hexenkessel von Lärm, Schmerzensschrei und Verhöhnung. Wie soll da einer noch einen klaren Kopf bewahren? Unmöglich. Und wie Jesus die Situation erlebt hat, das konnten wir an diesen 7 Worten nachvollziehen, die er vom Kreuz gesprochen hat. Wer es nicht mitbekommen hat, der kann die Predigt auch nochmal nachhören über beg-hannover.de. Da hatten wir gesehen, in den ersten 3 Worten hatte Jesus liebevoll für die Leute um ihn herum gesorgt. Erstens hatte er seine Mutter Maria der Fürsorge des stabilsten Jüngers anbefohlen, der da auch noch ausharrt, nämlich des Johannes. Im zweiten Wort hatte er für das Exekutionskommando um Vergebung gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im dritten Wort hat er dem einen Mitgefangenen versprochen, ihn mit ins Paradies zu nehmen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen, ich sag dir das. Das vierte Wort hat dann für Jesus selbst den absoluten Tiefpunkt markiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Schrei, der die Welt zerreißt. Und damit hatte Jesus nicht nur eine Empfindung herausgeschrien, sondern eine Tatsache. Das war ja so, Gott war von Gott verlassen. Weil der Vater in diesen Momenten alle Sünde auf diesen einen packt und weil dieser eine stellvertretend für uns alle das ganze Gericht über unsere ganze abgründige Schuld erträgt und es ihn trifft. Gott von Gott verlassen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das fünfte Wort machte noch die ganze Erbärmlichkeit der Situation deutlich. Durst war der Schrei von Jesus. Einfach nur Durst. Und dennoch, als Jesus diesen Seufzer des Verdurstens ausstößt, da weiß er, dass die schlimmste Arbeit schon getan ist. Denn unmittelbar vorher hatten wir diese Bemerkung gefunden, beglückt gefunden, wo stand, dass Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, da schrie er Durst. Und da sehen wir, für Jesus erfolgt der Umschwung schon am Kreuz. Vollbracht. Die Gaffer und die Spötter, die da herumstehen, die merken das natürlich noch nicht. Selbst Johannes und Maria, die da mit ihm leiden, die haben das in ihrem Schmerz an dem Tag noch nicht sehen können, sonst wären sie ja nicht so hoffnungslos geblieben. Aber Jesus selbst erfährt schon am Kreuz, wie die Verbindung zum Vater, die zwischendurch notwendigerweise gekappt war, wie die wiederhergestellt wird. Was wird ihn das erleichtert haben? Und darum seine letzten beiden Worte am Kreuz, die waren schon wie Vorboten des Ostersieges. Und deshalb haben wir ihn diese beiden Worte auch nochmal auf ihren Gottesdienstzettel mitsetzen lassen. Das sechste und das siebte Wort vom Kreuz. Es ist vollbracht, das heißt, es ist vollendet. Das heißt, es ist geschafft. Es ist gesiegt. Was ist geschafft? Die Sühnung unserer Schuld. Das ist geschafft. Der Sieg über den Teufel, den Verkläger, der uns aufgrund unserer Schuld von Gott scheiden will. Das Opfer ist vollkommen gebracht. Es reicht aus, um für alle Menschen die Erlösung zu bringen. Es reicht aus. Für dich und für mich. Das Versprechen ist vollständig eingelöst. Es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen. Es ist geschafft. Und was der Teufel von Anfang an verhindern wollte, nämlich dass Jesus zum Kreuz geht, um unsere Schuld zu sühnen, das ist geschehen. Und das kann er jetzt nicht mehr verhindern, der Teufel. Es ist vollbracht. Und darum kann der Herr Jesus sein irdisches Leben jetzt getrost an den Vater zurückgeben. Und das ist das siebte und letzte Wort. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände, Vater, sagt er jetzt wieder. Merken wir es? Ja, dieser letzte Schritt in den Tod bleibt Jesus nicht erspart. Jesus erfährt am Kreuz keine geheimnisvolle Wiederbelebung. So nach dem Motto, und plötzlich kam die Kraft wieder in ihn und er riss die Nägel raus und stieg vom Kreuz und stand als der große Sieger in der Szene. Nein, das macht Gott nicht. Das ist nicht sein Plan. Jesus muss den Tod ganz schmecken, da er ihn nur so endgültig besiegen kann. Verstehen wir? Nur so kann er den Tod besiegen, dadurch, dass er durch ihn hindurchgeht. Und er tut es für uns. Jesus muss dieses qualvolle Ersticken bis in die letzten Sekunden hinein aushalten. Und dennoch, dieser letzte Schritt, der darf schon in der Geborgenheit beim Vater geschehen. Das ist das Großartige. Und deshalb sagt Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, ich gebe mein Bewusstsein ab in deine Fürsorge. Ich schlafe jetzt hinein in deine Hände, weil ich weiß, dass du mich bewahren wirst. Weil ich weiß, dass du mein Leben festhältst. Und weil ich weiß, dass du mich auferwecken wirst. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So ähnlich hat dann wenige Jahre später der Märtyrer Stephanus zu Jesus gebetet, als sie ihn gesteinigt haben, als sie ihn brutal getötet haben wegen seines Zeugnisses für Jesus. Da hat Stephanus sich dieses Gebet unseres Herrn vom Kreuz gewissermaßen zu eigen gemacht. Und da hat er dann zu dem auferstandenen Jesus gebetet: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, so dürfen auch wir beten. Ich gebe mein Bewusstsein ab in deine Fürsorge. Ich schlafe jetzt ein in deine Hände, weil ich weiß, dass du mich bewahren und zum Leben auferwecken wirst. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist tröstlich, das ist beglückend, wie schon hier noch am Kreuz die Sonnenstrahlen des Sieges durchbrechen, trotz der furchtbaren Schmerzen, die unser Herr noch erleiden muss. Nur die Menschen, auch die gläubigen Menschen wie Johannes und Maria, haben das in diesen Minuten noch nicht sehen können. Sonst hätten sie ja anders reagiert. Verstehen Sie, das drang noch nicht durch. Zu endgültig schien der Tod. Zu eindeutig war die medizinische Diagnose, nachdem man Jesus noch in die Seite gestochen hatte. Und der medizinische Befund umso unwiderlegbarer war. Er ist tot. Medizinisch tot. Jetzt könnt ihr die Leiche abnehmen. Bleibt nur noch die Frage der Grabstätte zu klären. Und dafür sorgten zwei sehr angesehene Männer, die in diesem Moment viel Mut bewiesen, nämlich Josef von Arimathea und Nikodemus. Josef von Arimathea und Nikodemus bestatten Jesus würdig in einer edlen Grabhöhle, in einem nahegelegenen Garten. Und damit ist alles getan. Inzwischen ist ohnehin Freitagabend, also Sabbat, der Sabbat beginnt. Jetzt darf keiner mehr irgendwas tun, auch keine Grab- und Leichenpflege mehr. Die Jünger ohnehin zerstreut, einige werden sich im nahen Bethanien gesammelt haben. Und nun, wo langsam die Ruhe einkehrt und wo die Angst runterfährt, da breitet sich umso bewusster die Hoffnungslosigkeit in ihren Herzen aus. Jetzt ist die Beerdigung vorbei, jetzt ist die Spannung überstanden. Und jetzt kriecht die Hoffnungslosigkeit aus ihren Ritzen bis in den letzten Winkel ihrer Herzen. Und jetzt wird ihnen mit jeder Stunde Abstand bewusster, was sie verloren haben. Es muss ein schrecklicher, stiller Samstag gewesen sein. Sie durften sich ja nicht mal durch Arbeit ablenken. Sie durften ja am Sabbat nichts tun. Sie mussten das aushalten. Still bleiben. Und irgendwann entsteht dann unter den Frauen der Plan, wir müssen wenigstens noch eine würdige Totensalbung vornehmen. Das sind wir ihm schuldig. Und es macht wohl die Trauer auch erträglicher, wenn man dem geliebten Menschen wenigstens noch etwas Gutes tun kann. Endlich geht der Samstag zu Ende, ein kurzer Schlaf. Und dann brechen sie frühmorgens zur Grabstelle auf. Und wir können mitverfolgen, was dann passiert. Matthäus beschreibt es in Matthäus 28. Sie haben das vor sich. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die anderen Wächter aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Hoffnung braucht Gründe. So könnte man diesen Bericht überschreiben. Und dieser Text liefert Gründe, feste Gründe für Hoffnung. Da geht es nicht um Empfindungen, sondern um Tatsachen. Da geht es nicht um Symbole, sondern um Ereignisse. Und die werden kurz berichtet und kurz erklärt. Tatsachen. Ostern hat sich nicht in frommen Gemütern abgespielt, sondern erstmal auf einem nachtkalten Friedhof. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Ostern beginnt nicht damit, dass jemand irgendwie persönlich berührt ist und sich schöne Gedanken über Jesus macht und ein wenig Religion empfindet, sondern Ostern wird gehandelt. Gott handelt. Gott schafft neue Tatsachen. So beginnt Ostern. Und wer Tatsachen nachprüfen will, die er nicht mit eigenen Augen gesehen hat, der braucht Zeugen. Richtig. Der braucht Zeugen. Am besten Augenzeugen. Und damit beginnt auch dieser Bericht. Und das Erste, was wir hier finden, halten Sie das bitte fest, absichtslose Zeugen. Absichtslose Zeugen. Das ist unser erster Punkt. Warum absichtslos? Weil die Frauen entgegen ihrer Absicht, entgegen ihrer Erwartung zu Zeugen werden. Das ist hier der Punkt. Und das macht diese Zeugen umso glaubwürdiger. Verstehen Sie, die kommen da am Sonntagmorgen in aller Frühe zum Grab, die haben vor, die Leiche zu salben, würdig zu bestatten. Mit wertvollen Cremes und Kräutern, so als letztes Zeichen der Liebe. So wie wir unseren Liebsten wenigstens noch einen Kranz auf das Grab legen, um einen letzten Gruß der Liebe dadurch zu symbolisieren. So machen die das hier. Matthäus nennt namentlich Maria Magdalena und eine weitere Maria. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass noch weitere Frauen mit dabei waren. Die Evangelien ergänzen sich hier wunderbar. Das wäre hochinteressant, mal eine Evangelienharmonie nachzuvollziehen, wie all die Details wunderbar in das Gesamtpuzzle passen, dieser Ereignisse. Das sollten wir bei Gelegenheit wieder einmal tun. Und diese Frauen, die haben nicht im Entferntesten vor, Osterzeugen zu werden. Überhaupt nicht. Die wollen nur in Ruhe und Würde Abschied nehmen von Jesus. Nicht mehr, nicht weniger. Wäre es Absicht gewesen, dann hätte man ohnehin die Männer vorschicken müssen, denn Frauen galten als Zeugen nichts in der damaligen Gesellschaft. Absichtslose Zeugen. Aber bevor die Frauen das Grab erreichen, werden noch andere Leute wenigstens zu indirekten Zeugen. Die sind genauso absichtslos. Die machen da draußen auf dem Friedhof nur ihren Job. Und das sind die Wachsoldaten, die römischen Wachsoldaten. Die hat man vorsichtshalber vor dem Grab postiert, damit da nicht irgendwas Dubioses passiert. Man wusste ja, Jesus hatte viel Aufsehen erregt. Und so gingen die Römer auf Nummer sicher. Und bevor Matthäus nun, das ist hochinteressant, weiter berichtet, was mit den Frauen passiert, macht er in den Versen 2 bis 4, das können Sie genau nachverfolgen, einen Einschub. Das ist für einen Hebräer etwas ganz Typisches, so einen Einschub als Rückblende zu machen. Einen Rückblick einzuschalten, um zu erklären, welche Situation die Frauen am Grab vorfinden. Typisch für hebräische Berichtsmethode. Und die Grammatik lässt es auch zu, diese Verse vorzeitig zu verstehen. Also man kann frei übersetzen. Und siehe, bevor die Frauen zum Grab kamen, war ein großes Erdbeben geschehen. Ganz ähnlich wie schon Karfreitag. Denn der Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hinzugetreten, hatte den Stein weggewälzt und sich darauf gesetzt. Seine Gestalt war wie der Blitz gewesen und sein Gewand weiß wie der Schnee. Und die Wachen waren erschrocken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. So. Und wie so oft an besonderen Wendepunkten schickt Gott einen Boten aus der ewigen Welt. Auch das ist typisch. Denken Sie nur an die Weihnachtssituation, wo der Engel draußen auf dem Bethlehem fällt, die entscheidende Information überbringt. Und ganz ähnlich ist es hier. Und die Wachen, die reagieren geschockt. Na klar reagieren die geschockt, die hatten das Grab ordnungsgemäß versiegelt. Ein normales Höhlengrab, Durchmesser circa 1,40, verschlossen mit einem Stein, der so in der Regel an die 2 Tonnen wog, und dann ein römisches Amtssiegel. Besser hätte man dieses Grab nicht sichern können. Es durften ja keine Unregelmäßigkeiten vorkommen. Wenn etwas schief ging, dann konnte es diese Leute ihren Job kosten. Oder möglicherweise römisches Gefängnis und im allerschlimmsten Fall sogar die Todesstrafe. Sie stehen gerade dafür, dass hier alles gut geht. Und nun läuft alles anders als erwartet. Die Wachen total erschüttert, überwältigt, traumatisiert, stehen unter Schock, bewusstlos. Und doch machen diese absichtslosen Zeugen noch ihre Zeugenaussage. Ist hochinteressant, nämlich vor den hohen Priestern in Jerusalem. Das kann man dann nachlesen in Matthäus 28 ab Vers 11. Sie erzählen ganz aufgelöst, was da passiert ist, und dann stricken die römischen Soldaten und die jüdischen Priester gemeinsam eine Legende, um das Problem mit der Auferstehung vom Tisch zu haben. Die Jünger, so verbreiten sie, hätten einfach nachts den toten Körper geklaut. Das ist die Lesart. Die soll nun ausgebreitet werden. Und dafür versprechen die jüdischen Führer, ja, wir legen bei Pilatus ein gutes Wort für euch Soldaten ein, euch wird nichts passieren. Denn die wären ja darauf behaftet worden, dass sie eingeschlafen sind. Aber da haben sie gesagt, das kriegen wir schon hin als Priester. Wir haben einen guten Draht zu einigen von Pilatus' Leuten und wir werden dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Aber lasst uns gemeinsam diese Legende verbreiten, das Grab ist leer, weil die Leiche gestohlen wurde. Indirekte Zeugen, kann man da nur sagen, seltsame Zeugen. Sehen Sie, das wäre was anderes gewesen, wenn die Jünger selbst am Ostermorgen vor dem Grab auf der Lauer gelegen hätten. Am besten noch bewaffnet mit einem Blumenstrauß und einem Proviantkorb. Und wenn sie dort gewartet hätten, wann endlich löst sich der Stein vom Grab, damit wir unseren Herrn wieder begrüßen können, so als wenn wir jemanden vom Flughafen abholen. Was wäre das gewesen? Die kannten ja die Grabstelle, die hätten ja hingehen können. Das wären dann höchst absichtsvolle Zeugen gewesen. Und dann hätte man noch eher sagen können, naja, die Jünger, die haben so stark mit Jesus gerechnet, dass sie irgendwann selber dran glaubten. Dann hätte man das vielleicht noch sagen können. Aber so war es ja gerade nicht. Die hatten Jesus abgeschrieben, die hatten ihn völlig abgeschrieben. Die hatten mit allem gerechnet, nur nicht mit der Auferstehung. Einer nach dem anderen hatte Jesus verlassen. Und am Ostermorgen, da lagen die Jünger nicht hoffnungsvoll auf der Lauer vor dem Grab, sondern sie lagen enttäuscht auf ihrem Lager im Versteck. So war es doch. Da rechnete doch keiner mit Auferstehung. Und dann ausgerechnet Frauen als Zeugen. Das ist absichtslos. Das hätte sich kein Stratege der christlichen Propaganda ausgedacht. Kein Fälscher wäre auf die Idee gekommen. Verstehen Sie? Frauen hatten damals kein juristisches Gewicht. Ihre Zeugenaussage galt rechtlich nichts. Die Gerichte verfuhren damals nach der Devise, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Und ausgerechnet die Frauen sind die ersten Zeugen. Das hätte sich kein Fälscher ausdenken können. Warum sind sie die ersten Zeugen? Weil sie im richtigen Augenblick zur Stelle sind, ganz einfach. Die waren nicht gläubiger als die Jünger. Die suchten ja auch nur den toten Jesus. Die wollten den toten Jesus einbalsamieren. Die wollten dem toten Jesus ihre letzte Verehrung erweisen. Einen letzten Liebesdienst. Und dann läuft alles ganz, ganz anders. Die Frauen kommen zum Grab. Von Johannes erfahren wir, dass Maria Magdalena beim Anblick des leeren Grabes sofort auf dem Absatz wieder kehrt macht, um Petrus und Johannes ganz schnell Bescheid zu sagen, dass irgendwas passiert. Und die anderen Frauen bleiben erstmal da. Sie gehen an die Grabstelle ran. Und was bekommen die absichtslosen Zeugen da zu sehen? Nun, zunächst müssen sie bezeugen, dass sie etwas Bestimmtes nicht sehen, nämlich den Leichnam von Jesus. Und das ist unser zweiter Punkt, den wir festhalten. Erstens absichtslose Zeugen, zweitens abwesender Leichnam. Das ist der zweite Hoffnungsgrund, abwesender Leichnam, das ist das Entscheidende. Der Bote fordert die Frauen ausdrücklich auf, wir haben das ja gelesen, hineinzusehen in das leere Grab. Schauen Sie nochmal Vers 5. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Schaut's euch an. Die denken wahrscheinlich, sie träumen. Aber der Engel sagt, Leute, werdet wach, kommt rein ins Grab, seht hin. Und dafür hat er den schweren Stein weggerollt. Der hat doch nicht den Stein weggerollt, um den auferstandenen Jesus zu befreien. Das war nicht nötig. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass Jesus nach der Auferstehung mühelos in einen Raum eintreten und aus einem Raum wieder austreten konnte. Der brauchte diese Hilfe jetzt nicht mehr. Nein, der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus aus dem Grab rausgehen kann, sondern der Stein wurde weggerollt, damit die Frauen ins Grab reingehen können. Darum wurde er weggerollt. Und jetzt kriegen Sie erstmal die Hauptinformation am Anfang von Vers 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann zur Erinnerung, wie er gesagt hat. Leute, ihr dürftet eigentlich gar keinen Toten suchen, wenn ihr ihn ernst nehmen würdet. Er hat es euch doch gesagt. Und in der Tat hatte Jesus das wiederholt gesagt. Und dann die Einladung. Gut, aber jetzt kommt rein. Bitte Lokaltermin. Seht's euch an. Schaut genau hin. Seht ihr hier irgendwo eine Leiche? Also. Das Grab ist leer. Verstehen Sie, so war die Situation. Die Frauen sollen näher treten. Sie sollen sich mit ihren eigenen Augen davon überzeugen können, dass es hier keine Leiche mehr gibt, die sie einbalsamieren können. Das ist das Große. Es gibt keine Leiche mehr. Abwesende Leiche. Und sehen Sie, welchen Wert der Bote darauf legt, dass die Frauen sich mit ihren eigenen Augen von der Tatsache des Grabes überzeugen. Da steht im Griechischen das ganz normale Wort für sehen. Hier in Vers 6, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Hurao! Das ist das ganz normale griechische Alltagswort für sehen. Das ist nicht irgend so ein inneres Erleuchtungswort. So nach dem Motto, man sieht nur mit dem Herzen gut oder man sieht vor seinem inneren Auge. Sondern das meint hier das ganz normale Wort für hingucken. Mach die Augen auf. Schau hin. Sieh. Schau das leere Grab. Wissen Sie, ich habe überlegt, wenn der Engel mit so einigen bibelkritischen Theologen im Bund gewesen wäre, wenn der die normale bibelkritische Theologie studiert hätte, dann hätte der Engel den Frauen etwas anderes gesagt. Dann hätte er ihnen gesagt, ach, haltet euch doch nicht mit diesen schnöden Tatsachen auf. Was sucht ihr nach Argumenten? Das ist doch eh nur Kopfwissen, darauf kommt es ja beim Glauben gar nicht an. Ihr müsst mit dem Herzen glauben, dass Jesus irgendwie weiterlebt. Ob hier nur noch eine Leiche liegt oder nicht, das ist doch wohl nicht so wichtig für den Osterglauben. Nun seid mal nicht so realitätsverhaftet. Die Historie ist das eine, aber der persönliche Glaube steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Also spart euch den Blick für das Grab. Ob hier eine Leiche liegt oder nicht, tut nichts zur Sache. Erzählt den Jüngern, dass ihr plötzlich von einer eigentümlichen Hoffnung erfüllt wurdet und jetzt den Namen Jesu in die ganze Welt tragen wollt. So ähnlich hätte der Engel gesprochen. Ein bibelkritischer, liberaler Engel hätte so geredet. So etwa hätte der Engel gesprochen, wenn er dem bibelkritischen Theologen geglaubt hätte, wie jedem Professor aus Erlangen, der gesagt hat, wenn man eines Tages die Knochen von Jesus finden würde, dann würde das an meinem Glauben überhaupt nichts ändern. Hat er wirklich gesagt. Wäre auch eine gute Spiegelstory. Aber das ist nicht der Glaube der ersten Zeugen, verstehen Sie? Das ist nicht der Glaube der ersten Zeugen. Die wurden erstmal von der Tatsache des leeren Grabes überzeugt. Das ist eine entscheidende Tatsache für den Auferstehungsbericht. Natürlich, das leere Grab ist noch nicht der auferstandene Jesus selbst. Aber schauen Sie, gäbe es kein leeres Grab, gäbe es auch keinen auferstandenen Jesus. Ist doch logisch. Man hat zu Recht gesagt, wenn das Grab von Jesus nicht leer gewesen wäre, dann hätte sich die Botschaft, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass sein Kreuzestod wirklich von Gott beglaubigt und besiegelt wird, dass sein Kreuzestod wirklich ausreicht, um für meine Schuld zu bezahlen, dann hätte sich diese Botschaft in Jerusalem keinen einzigen Tag halten können. Ich sag's Ihnen. Die Gegner, darauf ist immer wieder hingewiesen worden, hätten dem ganzen Spuk, der es dann nur gewesen wäre, schnell ein Ende machen können. Sie hätten einfach die Leiche von Jesus auf einem Leiterwagen durch die Stadt gefahren. 2 Stunden lang, kreuz und quer durch alle Gassen. Seht her, das ist Jesus, das ist die Leiche. Er steht nicht wieder auf. Den haben wir im Grab gefunden. Damit ist die Akte geschlossen. So wäre es gewesen. Aber das konnten sie nicht, weil Jesus auferstanden war. Und sehen Sie mal, wie Petrus nach Pfingsten seine erste große Predigt in Jerusalem hält. Und Sie müssen wissen, in der Höhle des Löwen, dort in Jerusalem, dort, wo sie Jesus gerade als Volksfeind und Gotteslästerer hingerichtet hatten. Wie argumentiert Petrus? Mit der Auferstehung. Er sagt in Apostelgeschichte 2, kann man nachlesen, mitten im Angesicht dieser Gegner, Vers 29, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden, von dem Erzvater David, der ist gestorben und sein Grab ist hier bis auf diesen Tag. Und dann kommt er auf Jesus zu sprechen und sagt, aber David hat schon die Auferstehung Jesu angekündigt und von dem gibt's kein Grab, dessen Grab ist leer. Und deswegen stehe ich hier. Deswegen habe ich den Mut, euch das all ins Gesicht zu predigen, sagt Petrus. Weil der Auferstandene, der stärker ist als der größte Feind, mich dazu beauftragt hat. Wissen Sie, wer mal in Jerusalem war, der hat wahrscheinlich auch die berühmte Grabeskirche besucht. Die ist über der Stelle erbaut, wo mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das echte Grab von Jesus gelegen hat. Man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es spricht einiges dafür. Zu Jesu Zeit lag diese Grabstelle noch außerhalb der Stadtmauer. Und im Gegensatz zu manchen anderen Gedenkstätten in Israel ist diese Grabstätte nicht für die Touristen erfunden worden, sondern durch echte historische und archäologische Erkenntnisse gestützt. Und ich denke, ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass Gott gerade diese historischen Reste des Grabes bis heute hat bestehen lassen. Weil dieses Grab so wichtig ist. Weil dieses Grab nicht die Macht des Todes beweist, sondern die Macht des Lebens, weil es leer ist. Jemand hat das sehr treffend gesagt. Er hat gesagt, die ägyptischen Pyramiden sind berühmt, weil sich in ihnen die mumifizierten Körper von früheren ägyptischen Pharaonen befinden. Die Westminster Abbey in London ist berühmt, weil in ihr die Körper englischer Adliger ruhen. Das Grab Mohammeds ist berühmt wegen des Steinsarges und der Gebeine, die es enthält. Das Grab Jesu ist berühmt, weil es leer ist. Und welches Vorrecht haben wir Christen, dass uns ein leeres Grab geschenkt wurde? Und dann hat Gott dafür gesorgt, dass dieses leere Grab von glaubwürdigen Zeugen gesehen wurde. Erst die Frauen, später dann auch die Jünger. Und die haben es dann zuverlässig weitergegeben. Und wenn Sie so wollen, als historische Zugabe hat Gott uns sogar noch besonders gute Hinweise auf die echte Grabstelle geschenkt. Es geschah bei einer Diskussion unter Studenten in Uruguay. Ein Kollege hielt einen Vortrag über die Zuverlässigkeit der Auferstehung. Und dabei erlebte er Folgendes. Er hat es erzählt. Er sagt, ein muslimischer Student sagte mir in der Aussprache dann scherzhaft, ihr armen Christen, ihr wisst nicht, wohin ihr gehen sollt, um anzubeten. Wir gehen zum Grab unseres Meisters Mohammed und wir haben seinen Leichnam. Ihr geht zum Grab eures Meisters und es ist... Und er stockte. Und der Kollege sagt, ich bemerkte seine Verwirrung. Ich sagte, sprechen Sie weiter, sagen Sie es. Wir gehen zum Grab unseres Meisters und es ist leer. Und er sagt, wie gerne hätte ich seinen Gesichtsausdruck mit einer Sofortbildkamera festgehalten in diesem Augenblick. Zum ersten Mal wurde diesem muslimischen Studenten klar, was das heißt, diese Tatsache, dass das Grab wirklich leer war. Wir haben kein Grab, zu dem wir pilgern können. Hoffnung braucht Gründe und Hoffnung hat Gründe. Das leere Grab ist eine so wichtige Zwischenstation. Aber es ist noch nicht die Endstation für die Frauen. Die kommt jetzt. Jetzt kommt erst die wichtigste Tatsache, die sie an diesem Tag zu sehen bekommen. Und darum müssen sie jetzt weitergehen. Der Bote gibt ihnen nach der Grabbesichtigung einen Zeugenauftrag. Sehen Sie hier im Vers 7. Da sagt er, und geht jetzt eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Ist Ihnen das aufgefallen? Hier steht wieder das Wort seht. Seht, wieder dieses ganz normale seht. Es ist das gleiche Alltagswort für sehen wie in Vers 6. Sie sollen also nicht nur das leere Grab mit eigenen Augen sehen, sondern sie sollen auch den sehen, der bis vor kurzem in diesem Grab gelegen hat, nämlich Jesus. Sehen mit richtigen Augen. Und hier kommt schon mal die Ankündigung, dass es noch ein Treffen in Galiläa geben wird im Norden. Das hatte Jesus auch vor der Kreuzigung seinen Jüngern schon angekündigt. Wir werden uns noch mal in Galiläa sehen. Allerdings sagt der Bote hier nicht, dass Jesus sofort nach Galiläa gehen wird oder dass er gar auf dem Weg nach Galiläa wäre. Denn an diesem Ostersonntag und in den unmittelbar nächsten Tagen wird er seinen Jüngern zunächst noch in Jerusalem und Umgebung begegnen. Und dann rennen die Frauen los. Sie rennen los in einer Mischung aus Freude und Schrecken. Sie können es kaum glauben und sind doch total aufgelöst, wenn das wahr wäre. Und da, schauen Sie, da werden Ihre letzten Zweifel ausgeräumt. Und sollte hier noch einer Zweifel haben, hoffe ich, dass dessen letzte Zweifel jetzt auch ausgeräumt werden. Schauen Sie Vers 8. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude hin und her gerissen und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus. Und er sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und das ist nun das Größte. Erstens hatten wir gesehen, die absichtslosen Zeugen. Zweitens, der abwesende Leichnam. Und drittens begegnen sie jetzt dem anfassbaren Jesus. Das ist der dritte Punkt. Der anfassbare Jesus. Möglicherweise sind sie unterwegs nach Bethanien. Bethanien, das liegt so circa 3 Kilometer östlich von Jerusalem City. Einige Jünger haben sich dahin zurückgezogen, die wollen sich jetzt informieren. Die Jünger ahnen noch von nichts. Die haben noch nicht mitgekriegt, was am Grab los war. Und da begegnet diesen Frauen Jesus selbst. Unfassbar. Und sie erkennen ihn. Und sie begreifen, es ist derselbe Jesus wie der, den die Römer gekreuzigt hatten. Das ist nicht irgendein Phantom-Jesus oder ein geistiger Jesus. Es ist derselbe. Mit einem neuen Auferstehungsleib, aber derselbe Jesus. Und Thomas darf ja dann später sogar nochmal die Kreuzigungsnarben anfassen, wenn er will. Wir wissen nicht, ob er es getan hat. Und dann steht hier in Vers 9, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach zu ihnen, seid gegrüßt. Wissen Sie, das überliest man ganz schnell. Der Gruß, mit dem Jesus die Frauen anspricht, Jesus sagt in dieser Situation nicht, Friede sei mit euch, sondern Jesus sagt auf Griechisch, chairete. Das heißt so viel wie, hallo, seid gegrüßt. Der ganz normale, alltägliche Gruß, mit dem man sich auf dem Marktplatz begrüßt, der steht hier. Liest man so schnell drüber weg. Damit macht Jesus deutlich, Leute, es ist eine normale Begegnung, eine echte Begegnung. Ihr habt jetzt nicht irgendeine Vision. Nachdem Jesus die Qual der Kreuzigung überstanden hat, nachdem er den Tod und die Sünde besiegt hat, nachdem er seine Macht durch die Auferstehung bewiesen hat, da begrüßt er diese Frauen mit einem einfachen Chairete. Das ist unfassbar. Wahrscheinlich, um ihnen gleich von Anfang an deutlich zu machen, Leute, ich bin wirklich da. Ich bin der Real-Jesus, der anfassbare Jesus. So wie ich bis vor einer halben Woche mit euch den Alltag geteilt habe, so bin ich jetzt auch wirklich anfassbar da. Deswegen hat er ja dann später mit den Jüngern auch Fisch gegessen. Ich bin keine Traumgestalt. Ich bin kein unnahbares Himmelswesen, das euch aus der Ferne einen heiligen Gruß entbietet. Ich bin der Jesus, der Chairete sagt. Der Jesus, dessen Füße ihr anfassen und umklammern könnt. Der bin ich, Chairete. Aber diese Nähe und Vertrautheit, die verleitet die Frauen nun nicht dazu, dass sie Jesus wie einen der ihren behandeln. Sie begreifen, wen sie da vor sich haben. Sie fallen vor ihm nieder. Vor Freude, vor Ehrfurcht, vor Überwältigung. Und sie beten ihn an und hier steht, sie umfassten seine Füße, als wollten sie ihn nie mehr loslassen. Das kann man so gut verstehen, nach allem, was sie durchgemacht hatten. Und sehen Sie, diese Formulierung für meinen dritten Punkt, der anfassbare Jesus, die habe ich mir nicht ausgedacht, die hat Matthäus hier reingeschrieben. Sie fassten seine Füße an. Der Auferstandene hat einen Leib, den die Zeugen anpacken können. Und zwar so konkret, dass Matthäus sogar weiß, die Frauen werden es ihm berichtet haben, welches Körperteil sie umfasst haben, nämlich seine Füße. Auch bei manchen anderen Begegnungen hat Jesus das immer wieder deutlich gemacht. Meine Auferstehung ist eine durch und durch leibliche, anfassbare Jesus. Und das haben die Jünger und andere in den 40 Tagen, die Jesus dann zwischen Auferstehung und Himmelfahrt noch auf der Erde war, und daran soll uns ja diese Kerze symbolisch erinnern. Das ist ein Symbol. Aber Jesus war wirklich auf der Erde. Diese Anfassbarkeit haben sie dann immer wieder erfahren. Und dann haben sie diese Tatsachen schriftlich festgehalten, hier in diesem Buch. Und sie haben schnörkellos und nüchtern von dieser Erfahrung berichtet. Sie haben es aufgeschrieben und Gott hat dafür gesorgt, dass diese Texte sorgsam bewahrt wurden. Und merken Sie, wie nahe wir jetzt dran sind mit diesem Bibeltext, wie nahe wir dran sind an dem Ereignis vom Ostermorgen. Das ist nicht irgendein fernes, religiöses Geschehen, an das keiner mehr so richtig rankommt, sondern wir sind hautnah dran. Weil Matthäus, der Jünger, das aufgeschrieben hat. Weil Johannes, der Jünger, das aufgeschrieben hat. Weil Markus, ein enger Vertrauter von Petrus war, der dabei gewesen ist. Weil Lukas, ein enger Vertrauter von Paulus war. Und manche meinen sogar, dass eventuell Lukas schon in Jerusalem gewesen war zu jener Zeit. Und es gibt einige Hinweise, kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber einige Hinweise, dass er möglicherweise einer der Emmaus-Jünger gewesen ist. Jedenfalls, sie waren alle nah dran. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn angefasst. Das ist so großartig. Verstehen Sie? Es ist nicht so, dass da irgendwann mal irgendwas war, dass es da irgendwie weiterging nach dem Tod von Jesus. Und dann wurde das eben fantasievoll erzählt und immer mehr angereichert und ein Sagenkranz drumherum gewoben und irgendwann haben es die Leute dann mal geglaubt und eine Kirche gegründet. Ist doch Quatsch. Es gab ernstzunehmende Zeugen und die Zeugen wurden erst von den Tatsachen überzeugt. Und dann hat Jesus ihnen den Auftrag erteilt und jetzt geht los und bezeugt das für die ganze Welt, was ihr gesehen habt. Und dann lädt Jesus hier im letzten Vers nochmal zu der großen Mitarbeiterkonferenz nach Galiläa ein. Vers 10. Da sprach Jesus, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Und haben sie gesehen, was Jesus hier sagt? Da sagt er nicht nur, verkündigt es meinen Jüngern, sondern da sagt er, verkündet es meinen Brüdern. Das sind nämlich alle die, die bis dahin zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das greift jetzt also weit über den Jüngerkreis hinaus. Die Brüder sollen nach Galiläa kommen. Den engeren Kreis hat Jesus ja noch in Jerusalem um sich gesammelt. Den Thomas hat er ja noch in Jerusalem überzeugt in den nächsten Tagen. Aber dann nach Galiläa lädt er alle seine Brüder ein. Und hochinteressant, Paulus berichtet in 1. Korinther 15 von einem großen Meeting in Galiläa, an dem mehr als 500 Leute beteiligt waren. Und wahrscheinlich ist das dieses Treffen, das Jesus hier ankündigt. Das Treffen mit den Brüdern, das Treffen mit den Gläubigen. Und dort in Galiläa, das ist Matthäus 28 am Ende. Dort in Galiläa vor den 500, da hat Jesus dann den großen Missionsbefehl erteilt. Und da hat er gesagt, geht hin in alle Welt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ladet alle ein zum Evangelium. Ruft alle zur Rettung, ruft alle zur Bekehrung an den einen Jesus, der Gekreuzigte und auferstanden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von diesen 500 Jesus nochmal die Hand geschüttelt haben, um sich zu überzeugen, ja, er ist wirklich der anfassbare Jesus. Und die Jünger, Matthäus und Johannes und Mitarbeiter, Markus und Lukas, haben dann die Dinge aufgeschrieben. Und so stehen wir als Gemeinde des 21. Jahrhunderts ganz, ganz nahe am leeren Grab. Ganz, ganz nahe vor dem auferstandenen Jesus. Es ist derselbe auferstandene Jesus, der jetzt auch uns überzeugen will. Und darum hat derselbe auferstandene Jesus dann bei diesem Meeting in Galiläa den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt. Und darum hat derselbe Jesus schon bei seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 dafür gebetet, Herr, ich bitte dich jetzt hier für meine Leute der ersten Stunde, aber ich bitte dich auch jetzt schon für alle die, die durch ihre Verkündigung einmal zum Glauben kommen werden, also für uns. Ach, der Herr hatte uns so früh im Blick. Und seitdem läuft diese Osterbotschaft um den Globus. Seitdem verbreiten die Jesusleute die Tatsache der Auferstehung. Weil diese Tatsache die einzige Antwort ist auf eine andere Tatsache. Und diese andere Tatsache ist das größte Problem, das jeder Mensch hat. Und das kein Mensch lösen kann. Jeder von uns wird sterben. Das ist auch eine Tatsache. Und wenn wir so sterben, wie wir sind, das heißt mit unserer Sünde und ohne Jesus, dann haben wir keine Chance. Und egal, welche Strategien wir jetzt anwenden, um das wegzudrücken, jeder von uns wird diesen Weg gehen. Und dann wird jeder von uns nicht den ewigen Schlaf vor sich haben, sondern er wird in der Ewigkeit diese zwei Existenzmöglichkeiten haben, die Jesus Himmel oder Hölle genannt hat. Das wissen wir auch von dem Jesus, der aus dem Grab herausgekommen ist. Und darum brauchen wir den Auferstandenen, weil er der Einzige ist, der uns in den Himmel bringen kann. In die Hölle kommen wir auch ohne ihn. Dazu brauchen wir Jesus nicht. Dazu sind wir dem heiligen Gott genug schuldig geblieben an Liebe und Vertrauen und Hingabe. Wir müssen nur unser ganz normales Leben so weiterleben, dann kommen wir sowieso in die Hölle. Aber da stellt sich uns der Auferstandene in den Weg. Und er sagt, ich will dich retten. Ich bin auch für dich am Kreuz gestorben, um deine Schuld zu tragen. Und ich bin auch für dich auferstanden, um dein Leben zu retten. Um dich vor dem Tod zu retten und dir das ewige Leben zu schenken. Und Paulus hat dann später noch geschrieben, dass Jesus uns auch einmal einen solchen Auferstehungsleib schenken wird, wie er ihn selbst hatte, nach seiner Auferstehung. Wir kommen zum Schluss. Liebe Ostergemeinde, diese Tatsache der Auferstehung hat für uns alle enorme, tiefstgehende Konsequenzen. Es hat A, die Konsequenz, dass sich jetzt jeder vor dem Auferstandenen verantworten muss. Verstehen Sie? Jesus ist kein Toter, der sie in Frieden lässt. Jesus ist nicht einfach nur eine Figur der fernen Vergangenheit, über die man ein bisschen philosophieren kann. Sondern er lebt und er stellt dich. Er lässt dich nicht in Ruhe. Er fragt dich, willst du mir glauben oder nicht? Seit Ostern ist keiner mehr vor Jesus sicher. Das ist die eine Konsequenz. Jeder muss sich jetzt vor dem Auferstandenen verantworten. Und dann die andere Konsequenz. Seit Ostern ist der Auferstandene täglich für uns da. Und wenn du ihm vertraust, dann darfst du jetzt täglich mit ihm leben. Da musst du keinen Schritt mehr ohne ihn gehen. Er ist der Auferstandene. Er ist jetzt allgegenwärtig. Er sieht in deine dunkelsten Momente und in deine abgeschottetsten Räume. Er sieht hinein und er ist da. Und er hat dich lieb. Und er lässt dich nicht mehr los. Und er gibt deinem Leben, auch wenn du es manchmal nicht merkst und ich es manchmal auch nicht merke, aber er gibt deinem Leben eine Sicherheit. Er hüllt dein Leben ein in einen Schutz, in eine Geborgenheit, die keiner mehr kaputt machen kann. Und dann eine letzte Konsequenz. Der Auferstandene gibt uns auch die entscheidende Sicherheit für den letzten Weg. Der Auferstandene garantiert dafür, dass wenn wir an diese letzte Schwelle kommen, dass wir dann genauso wie Stephanus sagen dürfen, Herr Jesus, und nun nimm meinen Geist auf. Jesus, und nun halte du mich fest, wenn das Bewusstsein mich verlässt. Herr, wenn die letzte Hand mich loslassen muss, die ich hier auf dieser Erde anfassen konnte. Herr, du kennst meine menschliche Angst vor dem Tod. Aber ich bitte dich umso inniger, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Lass mich jetzt hineinsterben in deine Hand. Ich weiß, du wirst alles gut machen. Wie hat es Hermann Betzel, der bayerische Theologe, formuliert? Wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim, du bist daheim. Und so, liebe Gemeinde, gehen wir frisch gestärkt aus diesem Osterfest heraus. So dürfen wir frisch gestärkt jetzt in all die nächsten Aufgaben und Herausforderungen hineingehen, die auf uns warten. Wer dem Auferstandenen gehört, dem kann nichts mehr wirklich passieren. Wer dem Auferstandenen gehört, der lebt jetzt mit eingebauter Heimkommengarantie. Wir leben mit eingebauter Heimkommengarantie. Das schließt nicht aus, dass zwischendurch noch unbequeme, schwierige Reiseabschnitte auf uns warten. Das schließt nicht aus, dass wir noch manche Hügel erklimmen müssen und uns noch manchmal schwere Beulen zugefügt werden. Das ist alles wahr. Er hat nicht versprochen, dass die Reise leicht wird. Aber wir haben die Heimkommengarantie. Und die taucht alles in ein strahlendes Licht. Ja, unsere Hoffnung hat Gründe. Der Tod ist längst auf dem Rückzug. Denn Jesus hat ihn besiegt. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.